Und dann gibt es da einen wesentlichen, eine wesentliche Bestimmung, und zwar, dass Patente auf Tierrassen und Pflanzensorten nicht möglich sind. Deswegen ist es eigentlich dann umso wichtiger, dass man sich, wenn man leidenschaftlicher Biertrinker und Genießer ist, vielleicht durchaus auch im Bewusstsein gibt, dass meine regionalen Marken, meine Bekannten, unsere heimischen Privatbrauer und Familien da sich eigentlich mehr Mühe geben und auch mehr die Garanten sind, dass man das, was das trinkt, was draufsteht und was drin ist.
Herzlich willkommen bei Essentiell, was auf den Teller kommt. Mein heutiger Gast ist Nikolaus Regler von der Hirter Privatbrauerei. Herzlich willkommen.
Schönen guten Tag, hallo.
Die erste Folge, die mit Bier beginnt, stoßen wir mal an, hätte ich gesagt, oder?
Zum Wohl.
Zum Wohl. Danke fürs Mitbringsel.
Danke für die Einladung.
Herr Regler, muss vielleicht dazu sagen, wir sind nicht verwandt, wir kannten uns vorher auch nicht.
Nein.
Tut aber in der Diskussion ohnehin nichts zur Sache. Wie macht man gutes Bier?
Wie macht man gutes Bier? Also natürlich mit den wunderbaren Rohstoffen, die auch in Österreich zum Glück wachsen, einer gewissen Rezeptur, die jede Brauerei für sich selbst zusammenstellt und auch auf die Gegebenheiten der Rohstoffe aus den Regionen Rücksicht nimmt. Und bei uns in Hirt kommt dann einfach noch so eine ordentliche Portion Leidenschaft dazu und dann werden die Biere schon ganz geschmackig und charakterstark.
Welche Rohstoffe sind es, die Sie ansprechen?
Ganz wichtig ist für die Bierbrauer natürlich das Wasser. Da sind wir eigentlich in Österreich sehr gesegnet. Wir brauchen Braugerste, die dann vermälzt wird und das Malz wird dann mit dem Wasser vermengt. Zu guter Letzt kommt noch ein bisschen Hopfen dazu, je nach Rezeptur und je nach Biertyp, ob man es ein bisschen bitterer haben will oder etwas harmonischer. Und zum Vergären brauchen wir noch die Hefe.
Und wir haben Hefe, wir können Hefe, Gerste, Hopfen, gibt es alles in Österreich in ausreichendem Ausmaß?
Alles in Österreich. Der Hopfen hat vielleicht durchaus noch einen Importcharakter, aber in der Hallertau aus Deutschland gleich nebenan ist das jetzt auch nicht so weit hergegeben.
Er hat Importcharakter, klingt ja schön. In welchem Ausmaß? Ich meine, es gibt ja relativ viele Brauereien in Österreich, vielleicht nicht so riesengroße, keine Ahnung, das können Sie vielleicht noch besser beschreiben, aber in welchem Ausmaß muss man das noch importieren? Beziehungsweise mir kommt vor, man sieht immer öfter Hopfenfelder dort, wo es noch keine, wird das mehr der Hopfenanbau in Österreich?
Es wird wieder etwas mehr. Hopfen ist ja eine Kulturpflanze, die verwandt ist mit dem Hanf, ist eine Schwesterpflanze vom Hanf, wächst eigentlich so am Land, eigentlich an jedem Wald- und Wiesenübergang. Nur dieser nicht kultivierte Hopfen, der ist eher nicht brauchbar für uns Bierbrauer und führt auch zu Fremdbestäubungen bei der Kulturpflanze. Es wird etwas mehr, es gibt wieder mehr Initiativen. Hopfenanbau in gewissen Gebieten funktioniert nur richtigerweise und seriöserweise eigentlich in größeren Flächen, das heißt in Kooperationen, und deswegen sollten da auch mehrere zusammenarbeiten. Das scheint wieder leichter zu sein, deswegen gibt es auch wieder mehr Anbaugebiete.
Wo fühlt sich der Hopfen wohl oder was braucht er an Klima?
Das österreichische Klima prinzipiell einmal in den Tallagen unter 800 Meter tut dem Hopfen gut. Nicht zu viel fremdes Licht. Hopfen ist sehr empfindlich auf künstliche Lichtquellen, da wächst er gar nicht mehr.
Aha, also nicht in der Nähe von besiedelten Gebieten.
Nicht zu nahe oder wo dauernd Lichtquellen irgendwie zu verfügbar sind. Das mag er nicht, ja.
Und der wächst ja unglaublich hoch, oder? Das sind ja ein paar Meter, die man da sieht.
Unglaublich hoch und unglaublich schnell. So in einem Tag dann oft 30, 40 Zentimeter. Und das geht dann auf 6,5 Meter hoch.
Okay.
Das Lustige ist ja, dass da sehr viel Pflanze ist, sehr viel Grünzeug, sage ich jetzt immer. Wir brauchen aber eigentlich nur die Dolden, oder genauer gesagt, unter diesen Doldenblättern gibt es dann die Hopfenbestandteile, die dieses Aroma, diese Geschmacksstoffe und Bitterstoffe mit sich bringen. Und das ist eigentlich alles, was wir brauchen.
Wie lange trinken wir denn schon Bier in Österreich?
In Österreich, das ist eine gute Frage. Aber ich sage sicher schon mal 4.000 Jahre, 5.000 Jahre wird sicher in Österreich schon Bier. Als diese bekannten, spontan vergorenen Getränke, die auf Getreidebasis entstanden sind, getrunken.
Und seit wann schmeckt es so, wie es heute schmeckt?
Ja, da sitzt man gerade in Wien, ganz wichtig. Und auch, einen großen Technologiesprung hat es da hier gegeben. Mit den ersten Kühlsystemen, Und so haben wir dann eigentlich auch die untergärigen Biere erst richtig weiterentwickeln können. Daher gibt's auch den Wiener Bierstil Wiener Lager. Das hat jetzt so eine Geschichte von 100 bis 120 Jahren.
Ja, das ist doch noch relativ jung eigentlich.
So, wie wir es heute kennen, Genau, sind wir da in dem Bereich.
Untergärig, obergärig, was heißt das? Was ist der Unterschied?
Untergärig ist, sehr vereinfacht gesagt, es wird bei kühleren Temperaturen die Würze mit der Hefe angestellt. Die Hefe macht ja aus dem gelösten Zucker und Stärkestoffen in der Flüssigkeit dann Alkohol und Kohlensäure. Das passiert dann bei 6 bis 8 Grad und die Hefe fängt bei kühleren Temperaturen an, vom Gefäßboden an sich nach oben zu arbeiten, obergärig 18 bis 22 Grad, also wärmere Temperaturen für die Gärführung, und da fängt die Hefe dann von oben an nach unten zu arbeiten. Das sind unterschiedliche Hefestämme, die eben diese Zuckerstoffe, sehr vereinfacht gesagt, auch dann in Alkohol und Kohlensäure umwandeln können.
Gewisse Parallelen zum Wein, zur Weinproduktion.
Andere Hefen wieder für den Wein, weil der Wein noch mehr Alkohol produziert, die müssen dann ein bisschen alkoholresistenter sein.
Ja. Was trinken wir hier gerade? Was haben wir im Glas?
Ich habe mitgebracht ein Hirter Privatpilz. Das ist so unsere Hauptbiersorte und, glaube ich, auch die in Österreich eigentlich am bekanntesten ist und ja nahezu 50% unserer Produktion ausmachen. Wir machen zwar 15 verschiedene Biere, aber das ist schon unsere wichtigste Biersorte. Eine böhmische Pilzrezeptur.
Jetzt haben wir vorher gerade gesprochen über die vielen kleinen Brauereien in Österreich, die Privatbrauereien, und dann gibt es ja auch noch andere. Das ist ein bisschen auch der Anlass unseres Gesprächs. In den letzten Wochen hat man relativ stark gehört und gesehen eine sehr, ich sage mal, offensive Kampagne der österreichischen oder des Verbands, glaube ich, der österreichischen Privatbrauereien. Das können Sie nur besser erklären. Wo darauf hingewiesen wird, wie viel Bier in Österreich konsumiert wird, das sozusagen aus Konzernstrukturen kommt. Ich fand es ungewöhnlich, weil man üblicherweise im Marketing dem Mitbewerb keinen Platz und keine Zeit gibt. Sie tun das schon bei dieser Kampagne. Vielleicht sagen Sie ein bisschen, wer ist dieser Verband und was ist die Intention? Das führt uns dann zu unserem Thema der Braugerste auch gleich weiter.
Genau. Man muss vielleicht einmal vorausschicken, es gibt ungefähr laut aktuellen Zahlen 350 registrierte Braustätten in Österreich. Und die Privatbrauereien, wir sind ein Verein, kein Verband, sondern wir haben uns da einfach auf privatrechtlicher Ebene zu einem Verein zusammengefunden, es sind 45 Mitgliedsbrauereien, und ja, ungewöhnlich, natürlich gibt man den Wettbewerb nicht gerne irgendwie viel Aufmerksamkeit oder Platz. Was aber schon passiert ist, ist, dass ein sehr, sehr großer Konzern hier der Marktplayer und marktdominante Faktor in Österreich ist, mit über 60% Marktanteil. Und wir als private, kleine und mittelständische Brauereien immer wieder vor diesem Thema stehen, dass der Konsument nicht so recht weiß, wo ist denn da wirklich noch ein österreichischer Familienbetrieb, eine österreichische Privatbrauerei, und was gehört so zu den Konzernen generell. Und dieser Verein hat eben das große Ziel, sich genau über das nur zu definieren. Und zwar, es gibt ein Siegel. Dieses Siegel dürfen nur die Vereinsmitglieder, die österreichischen Privatbrauereien, die eben zu 100% in österreichischen Privatbesitz sind, tragen. Und damit wir am Markt einfach auch klar kommunizieren können, wer ist eine Privatbrauerei und wer ist keine Privatbrauerei, muss man dieses Siegel bekannter machen. Und das war auch Ziel dieser Kampagne, den Bekanntheitsgrad dieses Siegels zu 100% österreichische Privatbrauerei, somit konzernfrei, bekannter zu machen, muss dann auch einmal uns gewährleistet sein, dass man mal oft hinweist, wer sind denn die Großen und wie viel Platz nehmen denn diese Großen überhaupt schon ein und machen auch den Markt eigentlich für sich manchmal zurecht.
Ich muss immer schmunzeln, wenn so konzernfrei oder Konzern so ein bisschen als Schimpfwort oder als was Negatives genommen wird. Das ist nicht jetzt spezifisch im Bierbereich, sondern es fällt mir öfter auf, dass das Große quasi als was Negatives dargestellt wird. Warum soll mich das kümmern als Biertrinkerin? Warum kann es mir nicht egal sein, ob ich jetzt ein Hirter Bier trinke oder ob ich ein Bier aus besagtem Konzernumfeld trinke, wo ja auch sehr viele kleine österreichische Brauereien unter diesem Dach noch agieren, oder?
Marken. Ob das dann immer noch Brauereien sind, das ist einmal die erste Frage.
Was wäre der Unterschied?
Vielleicht, ja, dass die Marken ja erhalten werden, aber die Braustätten schon lange nicht mehr gibt und das Bier wird halt ganz woanders gemacht.
Nicht in Österreich produziert wird?
In Österreich schon noch, aber halt auf anderen Städten. Wir haben gerade in Kärnten so einen berühmten Fall, wo man sich letztes Jahr dazu geäußert hat, dass man den Standort Villach schließen wird und dann wird das Bier halt derzeit dann in Buntigam zum Beispiel abgefüllt, steht dann auch auf der Flasche, hast nur Villacher Bier aus Buntigam gebraucht. Aber mit Kärntner Braugerste muss sich dann der Konsument und jeder von uns selber ein Bild darüber machen und seine Schlüsse daraus ziehen. Sagen wir mal, dass konzernfrei vielleicht auch durch unabhängig ersetzt werden könnte. Und damit sind wir wieder in dem Bereich Familien, Brauereien, Genossenschaften, Strukturen, die regional auch verwurzelt und verankert sind. Und warum soll das den Biertrinker kümmern? Also ich bin zutiefst davon überzeugt, dass die Bier ist ein sehr emotionales Produkt. Bier hat eine durchaus regionale Komponente. Bier heißt immer nach dem Ort, wo es gebraut wird oder nach der Familie, die diese Brauerei seit Generationen führt. Wenn man aber mit 7, 8 Generationen noch eine Brauerei führt, dann ist man mit einem Ort und einer Region auch sehr verbunden. Weil man kann ja nicht von heute auf morgen innerhalb von 10 Jahren immer seine Braustätte irgendwo anders hin verlegen, funktioniert nicht. Und somit machen diese Biere auch die regionalen Geschmäcker und Charakteristika aus, übernehmen sehr viel regionale Verantwortung im gesellschaftlichen Leben, im Vereinsleben, in dem Kulturleben dieser Regionen. Und da muss man einfach auch dann schon sagen, dass es in diesem sehr harten Markt, ja, gerade durch dominante Marktteilnehmer und jetzt muss man einfach wirklich sagen, knapp zwei Drittel Marktanteil am Biermarkt, das ist ja nicht nix, das ist einfach eine Markt, eine starke Marktstellung, die man sich auch zunutze macht, das würden wir vielleicht auch machen, weiß ich nicht, ich bin nicht in der Situation, aber ganz klar machen die Privatbrauereien und unsere Kollegen und wir einfach auch die Biervielfalt in Österreich aus. Wir sind die viele verschiedene Biersorten brauen und somit viele Geschmäcker und Geschmacksrichtungen auf den Markt bringen, ohne jetzt Namen zu nennen, aber es gibt so einfach so ganz große Konzernmarken, die sind ja bei uns vertreten, aber wie viele Biersorten kennen Sie denn von denen? Mhm. Eine und vielleicht jetzt seit einigen Jahren eine zweite, die heißt dann immer 00. Mhm. Aber von diesen ganz großen Marken gibt es immer noch eine Sorte. Und wie schon erwähnt, wir machen 15 und viele unserer Kollegen machen weit über 10 Biere alle und bieten die dem Konsumenten saisonal oder ganzjährig an. Und dann gibt es einfach auch gewisse Geschmäcker, die man sich dann immer wieder als Biertrinker auch zu Genuss führen kann.
Damit jetzt so ein großes Unternehmen in Österreich also Bedeutung kriegt, braucht es ja viele kleine Betriebe, die irgendwann einmal verkaufen, oder? Weil sonst würde das gar nicht möglich sein, so zu dezentralisieren quasi oder halt zumindest sozusagen lokal Fuß zu fassen. Redet man dann mit den Kollegen oder mit den Eigentümerfamilien, die da verkaufen? Oder wenn man erfährt, da ist der Nächste sozusagen dran, wenn man sagt, man versucht, die quasi in den Verein zu ziehen und davon abzuhalten? Gibt es da einen Austausch oder ist das, kriegt man das gar nicht mit zu diesem Zeitpunkt?
Wir Brauer haben schon alle ein bisschen Ego, aber untereinander haben wir schon auch eine gewisse Ebene, wo kommuniziert wird, wo sich ausgetauscht wird, wo man sich ein bisschen vielleicht auch gegenseitig sogar manchmal hilft, wenn man kann. Und das ist auch in diesem Verein eben ganz genau Sinn und Zweck, dass wir uns da mit den einmal auf jeden Fall jährlichen gemeinsamen Treffen aller Mitglieder, aber dann auch in den organisierten Stammtischen in den diversesten Südost-West-Regionen oder auch dann einmal in den ein oder anderen Online-Bereich. Dann gibt es dann vielleicht die ein oder andere zwischenmenschliche Komponente, dass da auch Freundschaften entstehen oder Freundschaften entstanden sind, wo man dann einmal telefoniert. Und das ist schon dann auch Sinn und Zweck der österreichischen Privatbrauereien im Verein, sich da auszutauschen. Wir haben alle so viele Themen, ob es die Digitalisierung ist, ob es gewisse Projekte sind, die man in den Brauereien umsetzen will. Die Braumeister tauschen sich aus und geben ein bisschen Wissen weiter. Und das ist schon eben jetzt mehr als vielleicht vor 25 Jahren Fakt. Und die verkaufen wollen, verkaufen müssen, kann man eh nicht davon abhalten, das wird auch niemanden in dem Verein gelingen, wenn es dann so weit sein sollte.
Aber da gibt es ja wahrscheinlich Kontakt oder man kennt einander, ja. Gab es denn da Überlegungen, dass man sagt, bevor jemand verkauft an ein großes internationales Unternehmen, dass eine andere Privatbrauerei schaut, den Standort zu übernehmen? Kommt das vor?
Das gibt sicher auch diese Intentionen. Derzeit sind wir ja sind wir ja schon wenig. Es ist da am Markt nicht viel los, was diese Angelegenheit angeht. Ich bin so prinzipiell, glaube ich, der Meinung, dass wenn jemand verkaufen will, muss, aus welchen Gründen auch immer, dann ist das Thema vielleicht eher wichtig, was, wer ist der Bestbieter, der mir meine Probleme, meine Firma, mein,
wird dir Gründe geben, warum jemand verkauft, abnimmt.
Ja, genau. Und das hat dann sicher auch eine monetäre Komponente.
Wird sich das noch weiter zentralisieren? Was ist Ihre Vermutung?
Also derzeit ist der Biermarkt am kleiner werden, weil der Alkoholmarkt generell etwas kleiner wird. Somit ist es sicher härter. Auch wir spüren diesen Druck und viele Kollegen sind da in einer ähnlichen Situation. Ich glaube, sonst so ganz prinzipiell sind wir aber als Familienbetrieb einmal schon sehr breit, sehr gesund, sehr robust aufgestellt, um das ein oder andere an diesen Gegenwinden jetzt noch auszuhalten. Aber in Summe international und mitteleuropäischen Trends folgend, kann man durchaus davon ausgehen, dass vielleicht der ein oder andere dann noch leider die Segel streichen wird.
Möglicherweise genau aus den Gründen, die Sie gerade genannt haben, oder? Weil
durchaus
es wirtschaftlich auch schwieriger wird oder weil wird. Konsumverhalten sich verändert. Sie haben es gerade angesprochen vor einer, die Tatsache, dass 0,0 immer öfter aufscheint im Bierregal. Jetzt hat man ja sehr lange wenig Auswahl an alkoholfreien Bieren gehabt und die haben eher traurig geschmeckt, muss man sagen, beziehungsweise hatten sie wenig mit Bier zu tun. Mittlerweile finde ich, gibt sehr viele sehr ernstzunehmende gute alkoholfreie Biere und man hat das Gefühl, es wird täglich mehr. Irgendwie ist das ein Ding, weil sie, wie Sie gesagt haben, weil Alkoholnachfrage ein wenig sinkt. Das wissen wir ja auch vom Wein. Also steigt das und gibt es dadurch auch mehr Angebot im Markt? Und wird es auch jetzt leichter, näher am Original vom Geschmack zu produzieren?
Die Technologie und auch die neuen Häfen haben uns sicher geholfen, um alkoholfreie Biere prinzipiell schon einmal interessanter und geschmackvoller zu gestalten und eine größere Varietät da hineinzubringen, was es an Angebot gibt. Und so wie heute bei den verschiedensten Märzen gibt es dann auch die verschiedensten alkoholfreien Biere und dann hat man also jeder so seinen Geschmack, der schmeckt mir ein bisschen besser oder nicht. Und die Technologie mit der Entalkoholisierung und danach dann eben auch wieder gewisse andere Themen auszubalancieren, ist um einiges besser geworden und das ist einfach ein technologischer Fortschritt und auch eine Nachfrage des Marktes, auf die man dann irgendwann reagieren musste. Und ich kann mich so noch erinnern, vor 12, 13 Jahren, wie ich übernehmen durfte und die Diskussionen ums alkoholfreie Bier haben da wesentlich anders ausgeschaut. Da hat man sich gerade noch irgendwie so ein bisschen mit dem Thema begnügt, na, jetzt machen wir halt Radler alle miteinander und war gerade so ein großer Radler-Boom und Trend. Radler trinkt halt fast niemand mehr, sage ich jetzt
wirklich?
Immer eher
wird
so.
Das weniger?
Ist so, Limonaden mit Bier mischen ist vielleicht dann doch nicht mehr das, was jetzt den Geschmack trifft. Auf jeden Fall deutlich weniger. Und das alkoholfreie Bier ist enorm und deutlich gestiegen und ist eigentlich auch noch so ein bisschen der Faktor, der dann den Rückgang des Bieres nicht aufhält, aber abfedert.
Abfedert und vielleicht neue Gruppen erschließt irgendwie, oder?
Und durchaus vielleicht sogar irgendwann mal das Thema auch wieder wachsen lässt. Mhm. Und mit neuen Gruppen, neuen Interessenslagen, neuen Entwicklungen oder auch Bieren wird sich das vielleicht auch wieder mal drehen.
Mhm. Kommen wir mal zur Braugerste, dem eigentlichen Grund meiner Kontaktaufnahme. Vor einigen Wochen gelesen, gibt eine große Diskussion oder ein großes Thema, dass man Braugerste, die man ja offensichtlich als Rohstoff für jedes Bier braucht, patentieren lassen kann. Und sind wir wieder bei den großen Unternehmen, die das offensichtlich tun. Was steckt da dahinter? Und auch da die Frage, klingt sehr technisch und sehr nach einem Fachthema. Wie kenne ich mich da aus als Biertrinkerin?
Ja, das ist eine wirklich eine komplexe Materie. Und ich bin ja seit 2016 mit dem Thema Patente auf Braugerste beschäftigt. Und muss auch immer wieder erzählen, dass das eigentlich mehr ein Zufall war, dass ich auf das Thema gestoßen bin und über dieses Thema dann gestoßen bin, dass es eigentlich nicht nur die Braugerste betrifft, sondern seit Jahren mit vielen anderen Lebensmitteln und Saatgut-Themen passiert. Aber jetzt zur Braugerste. Ich habe so einen Newsletter abonniert, der ist von Achenoa.
Ist auch eine essentielle Folge?
Die Achenoa hat damals in dem Newsletter 2016, wenn ich mich richtig erinnere, um diese Jahreszeit darauf hingewiesen, dass eben die großen Konzerne Carlsberg und Heineken in einer Kooperations- und Entwicklungs- und Forschungsgemeinschaft 3 Patente auf Braugersten angemeldet haben und so bin ich dann drauf gekommen, dass es eben schon Patate auf Melonen, auf Tomaten, auf Salat und sonst was gegeben hat. So, jetzt von der Komplexität muss man das immer so ein bisschen gliedern. Ich hoffe, es gelingt mir jetzt, das auch ein bisschen in Kürze und verständnisvoll drüber zu bringen.
Sonst stelle ich ganz dumme Fragen.
Ja? Und zwar die Gliederung. Es gibt ja ein europäisches Patentübereinkommen. Das ist einmal so, das sind 38 Mitgliedstaaten, die haben sich dazu committed, wie Patente und Patentanmeldungen in Österreich geregelt werden. Das Patentamt dazu sitzt in München. Und dann gibt's da eine wesentliche Bestimmung. Und zwar, dass Patente auf Tierrassen und Pflanzensorten nicht möglich sind.
Es wäre auch meine erste Frage gewesen, dass es das überhaupt gibt, wundert mich.
Und zwar eine Ausnahme in der Gentechnik erlaubt, aber alles, was aus der natürlichen Muttergenese, also dieser natürlichen Weiterentwicklung, die natürlich provoziert wird in verschiedensten Bedingungen, zum Teil auch im Labor, aber da wird einfach das natürliche Saatgut wird provoziert, gereizt, mit verschiedensten Methoden auch irgendwie vielleicht sogar beeinflusst, aber nicht gentechnisch, sondern einfach über natürliche äußere Einflüsse. Und daraufhin reagiert dann das Saatgut und entwickelt vielleicht eine neue Resistenz. Zum Beispiel ist es so gelungen, Erträge beim Gerstenkorn oder beim Weizenkorn und beim Mais zu steigern.
Auch oder dazu gibt es eine eigene essentielle Folge. Wir waren in Stockerau draußen. Ganz interessant sozusagen auch die Unterschiede zwischen Gentechnik und zwischen anderer, ich sage jetzt einmal, Optimierung von Pflanzen, um sie resistent zu machen, um Klimawandelerscheinungen auszuhalten und so weiter. Ganz spannend, aber auch ein sehr schwieriges Thema.
Sehr schwieriges Thema, schwer zu verstehen auch. Aber auch ein Thema, das eben jetzt, sage ich einfach mal so salopp, 100 Jahre funktioniert hat, auch organisiert funktioniert hat, weil ein Züchter, der mit seiner Arbeit einen Züchtungserfolg erzielt hat, war durch das Züchterprivileg mit seiner Züchtung dann auch etwas geschützt und hatte dadurch einen Vorteil und seine Arbeit ist damit, wenn das ein Züchtungserfolg war, der dann auch irgendwie relevant war, dann ist sie honoriert worden, hat das verkauft worden.
Ja, und das klingt auch logisch.
War auch okay so, hat eigentlich gerade in der Nachkriegszeit jetzt bis dato immer so funktioniert und das nicht nur in Österreich, sondern in ganz Europa. Und da muss man dazu noch wissen, gibt sogar eine Empfehlung der EU-Kommission, die mittlerweile auch über 10 Jahre alt ist, wo man sich an das Patentamt gewandt hat und gesagt hat, bitte, eigentlich sind wir alle übereingekommen, dass es keine Patente auf Tierrassen und Pflanzensorten geben soll, die aus der natürlichen Muttergenese und somit eigentlich aus einem jahrhundertealten Züchterprozess. Man hat ja vorher gesagt, die Guten ist Töpfchen, die Schlechten ist Kröpfchen. So hat man damals auch Saatgut aussortiert. So sind ja dann schon vor über 200, 300 Jahren auch gewisse Themen entstanden, damit auseinandergesetzt. Was passiert jetzt? Und was ist mit diesen 3 Patenten auf diese Gerstenthemen? Es gibt mittlerweile auch andere. Und es gibt auch andere Versuche, das zu machen. Aber was hat man da gemacht? Man hat also gesagt, man hat da was gezüchtet. Das ist jetzt für den Brauprozess ressourcenschonender, es ist für gewisse Produkte, die aus diesem Brauprozess entstehen, besser und in den Brauereien somit auch energieschonender und gewisse andere Argumente. Also es hat gar nicht jetzt mal so irgendwie auf das große Thema Auswirkung gehabt, da ist eine neue Sorte entstanden, sondern da ist bloß entstanden, es hat jetzt in dem Gerstenkorn, das dann vermeldet wird, anscheinend Eigenschaften entwickelt, die einfach für Brauereien durchaus vorteilhaft sind. Und was da ja dann vielleicht sogar so ein bisschen da mitgeschwebt ist, ist, dass man dann gesagt hat, ja, und alle diese Sorten, die da eben jetzt entstanden sind, wobei noch einmal nicht Gentechnik, wieder durch natürliche Muttergenese, die wollen wir jetzt patentieren und alle, die an unseren Patenten weitermachen, liefern, die sind eigentlich, das gehört auch uns, das wird auch mit patentiert. Also alle Folgezüchtungen und Subsorten und Weiterentwicklungen dieses Gerstenstammes, sage ich jetzt, wären in diesem Patent auch mit eingeschlossen gewesen. Und das Ganze ist dann so weit gegangen, dass man in einem dieser Patente auch einen gewissen Prozess, der eigentlich nur noch in Brauereien stattfindet und aus dem Maische-Verfahren und somit dem der Flüssigkeit, die eigentlich vergoren werden soll, entstanden ist, nämlich der Würze, die dann auch gewisse Eigenschaften gehabt hat, was man eigentlich gesagt hat. Und auch diese Flüssigkeit wird patentiert, wenn sie diese Inhaltsstoffe und Eigenheiten mit sich bringt. Und das waren dann eigentlich indirekt fast Patente auf Bier. Das seit 12.000 Jahren überall frei gebraut werden konnte, waren dann fast indirekt Patente auf Bier.
Das wurde eingereicht oder wurde vom Patentamt auch so schon entschieden?
Diese Patente wurden eingereicht. Ein Patent, das erste Patent, das war auch noch das unproblematischste, das wurde erteilt, schon vor einigen Jahren. Mhm. Ein Patent, ein Konto dann vieler, vieler Arbeit. Ich war so ein bisschen das Gesicht der österreichischen Braubranche für dieses Gerstenthema. Es haben aber viele Kollegen und Brauereien daran mitgearbeitet. Hervorheben möchte aber wirklich auch, ich habe einen Schulterschluss gemacht mit Ache Noah und habe mich da auch sehr viel ausgetauscht. Und mit Ache Noah haben wir einen Sprung nach Deutschland gemacht. Das ist gegeben die Organisation, oder gibt es die Organisation, No Patent und Seeds. Mhm. Das ist dann einmal zwischendurch gelungen, dass Carlsberg mit Heineken ein Patent zurückgezogen haben.
Okay.
Ja. Dann ist noch was passiert.
Aufgrund von Gesprächen,
aufgrund
oder?
Aufgrund von anscheinend genügend Argumenten, dass man erkannt hat, das wird so nicht funktionieren, nicht durchgehen. Gesprächen mit uns, die haben nie mit uns gesprochen. Mhm. In der Zwischenzeit ist dann auch Heineken aus der Kooperation mit Carlsberg und den Patentthemen ausgestiegen, offiziell. Mhm. So wurde das verlautbart. Und das, warum sie wahrscheinlich jetzt auch wieder auf das Thema aufmerksam geworden ist, hat ja eben heuer stattgefunden im ersten Quartal. War die Verhandlung des Patentamts des dritten Patents. Und das wurde zumindest nicht erteilt und bestätigt, sondern zurückgewiesen an den Patentwerber, weil unzureichend argumentiert, was denn da das Patent ist. Und bei einem Patent, wenn man in der Definition nachgoogelt, spricht man ja eigentlich von einer wesentlichen technologischen Entwicklung und einer wesentlichen technologischen Erfindung. Das ist jetzt einmal bei Pflanzensorten gar nicht möglich, weil das ist nicht technologisch. Das ist auch keine Erfindung möglich, das ist die Natur pur.
Kann sich weiterentwickeln, aber...
Und was ich dann immer so als große Schweinerei empfunden habe, ist, man nimmt Arbeit von Jahrhunderten, die uns daher gebracht hat, wo wir sind, nämlich auf natürlich beeinflussten Wege weiter zu züchten. Züchtet dann auch noch ein bisschen weiter, auch natürlich, und sagt, aber das ist jetzt mein Patent.
Und versucht es zu privatisieren und quasi irgendwie, ne?
Patente für die Branche heißen immer Abhängigkeiten, weil jemand, der das Patent hat, ich habe das Patent, sage ihnen, wenn sie mehr Gerste verwenden wollen, Gerste kostet X, Lizenzgebühr ist auch noch zu zahlen.
Dazu eine Frage. Die Brauereien bauen ja nicht selbst die Gerste an wahrscheinlich, oder? Wie stelle ich mir das vor? Das heißt, die Vertragsbauern, die bauen Gerste an, die ich als Brauerei auswähle von der Spezifikation, und deswegen kann überhaupt der Brauerei sowas wie Patentgedanken haben, weil in meiner Welt wird das ja beim anbauenden Landwirt oder bei den Landwirten wahrscheinlich liegen. Oder ist es beim Saatguterzeuger?
In dem Fall dann der Patentinhaber, der dem Saatgut und dem Saatguterzeuger. Mhm. Man kennt so ein bisschen die Schauergeschichten vielleicht noch vor 10 Jahren mit Monsanto und Soja. Und wo dann so ein bisschen diese Welle war,
aus dass Maisbereich
man, und auch Maisbereich, aber mit dem Sojabereich als Futtermittel hat man dann eben die patentierte Soja in Lizenzen vergeben. Und wer diese patentierte Soja aber woanders auch verwendet hat, ohne Lizenz, wurde zu millionenschweren Strafzahlungen verurteilt.
Mhm. Und bei der Braugerste, wem gehört die?
Die Braugerste gehört durch die Züchtererfolge dem Züchter, also alles, was nicht Gentechnik ist, ist somit dem Züchterprivileg unterlegen und gehört den Züchtern. Das können durchaus größere Saatgutkonzerne sein. Ja. Es gibt aber immer noch viele kleine und mittelständische Saatgutzüchter und Pioniere, die auch im biologischen Saatgutbereich dann sehr viel geleistet haben oder alte Sorten wieder ausgegraben haben und in die neue Zeit gezüchtet haben.
Ja. Genau.
Und natürlich wäre so ein Patent auch für die mittelständischen und kleineren Betriebe die sich nicht tagtäglich mit juristischen Fragen, Anwälten und irgendwelchen Lizenzen auseinandersetzen, sondern mit ihrer Arbeit. Und wäre das ein Problem gewesen, wenn die dann Züchtungserfolge gehabt hätten, zum Beispiel mit einer dieser Subsorten oder weiterentwickelten Gerstenpatente, weil das hätte ihnen nicht gehört oder sie hätten sich zumindest wieder in einer Lizenzdiskussion einlassen müssen.
Aber jetzt,
also das ist schon sehr komplex.
Ja,
das hat dann so,
viele Beteiligte.
Ich wurde nämlich einmal gefragt, na, also noch, was hat das von heute auf morgen für eine Auswirkung? Sage ich, eher wenig, aber in 10, 15 Jahren wird man sehen.
Man öffnet Pandoras Box in Wirklichkeit. Ne?
Ich nehme auch einen Verweis nach Indien. Da kannte man vor 25 Jahren angeblich, und das habe ich in einer dieser Diskussionen lernen dürfen, mit vielen, vielen Experten, die sich da in diesem Bereich wesentlich besser auskennen als ich. Es gab in Indien über 2000 Reissorten.
Mhm. Jetzt gibt es den berühmten goldenen Reis.
Jetzt gibt es noch 40. Gell? Also es ist auch eine genetische Verarmung irgendwann einmal dann in diesem ganzen Pflanzen- und Sortenbereich. Davon.
Ein großes Thema der Achenoa auch in Wirklichkeit, die ja da versuchen, über Samenkonservierung irgendwie da die Vielfalt weiter zu erhalten in allen möglichen Bereichen.
Absolut.
Für alle möglichen Lebensmittel. Und
tolle Arbeit machen und wirklich auch in der Zeit einige so persönliche Kontakte entstanden sind, die einfach wertvoll sind.
Sie jemals vom Patentamt eine Antwort bekommen oder überhaupt gefragt, warum beschäftigt sich eine Behörde mit etwas, was ja eigentlich gar nicht möglich ist, oder? Wenn ich Sie richtig verstehe, kann man ja in dem Bereich gar keine Patente vergeben. Warum sagen die nicht von vornherein, nein, ist aussichtslos, lassen wir das?
Da sind wir jetzt eher in dieser hohen Juristerei, die ich auch nicht gut verstehe, aber mit...
Aber das wäre ja, also ich als Laien würde einfach beim Patentamt einmal anklopfen und sagen, also warum gibt es denn überhaupt, oder ich, nee, vielleicht nicht Sie, aber vielleicht wer anderer, warum gibt es überhaupt eine Beschäftigung mit einem vermeintlich aussichtslosen Fall? Die werden ja sonst auch genug zu tun haben. Mit Patentprüfungen.
Es hat anscheinend, dadurch, dass das am Anfang so, ich kann jetzt nur vermuten.
Ja.
Also, es passiert.
Also, Sie haben selbst keine konkrete Stellungnahme oder Informationen vom Patentamt.
Man kann dort überhaupt nur über Anwälte in gewissen Bereichen dann auch Auskünfte erfragen. Auch zu gewissen Themen, die eigentlich, sie werden zwar publik gemacht, aber inhaltlich gibt es dann das eher nur über Anwälte. Das Thema ist, warum beschäftigt sich das Patentamt mit Patenten, die an sich theoretisch vom Übereinkommen ausgenommen sind? Und für mich kann da nur vermuten, aber eine dieser Begründungen, die wir dann halt auch schon so in vielen anderen Runden diskutiert haben, ist, es ist passiert und da wurde vielleicht am Anfang das ein oder andere übersehen, weil es durch juristische Formulierungen und Beschreibungen und so ein Patentantrag, den muss man mal in der Hand haben, auch wenn es ein sehr simples Patent ist, ja ewig lang, da muss man alles Mögliche beschreiben. Das muss dann der das liest, auch verstehen. Jetzt sind wir dann da mittendrin.
Muss es prüfen?
Muss es
überhaupt
prüfen?
Relevant,
dann gibt es einen Relevanzcheck. Dann gibt es da natürlich auch Erfolge, die vielleicht sogar gut beschrieben sind und nachvollziehbar sind. Und irgendwie hat man vielleicht einmal übersehen oder vergessen, dass das Natürliche mit dem Technischen, da gibt es Grenzen. Und seitdem werden diese Grenzen halt immer verschwommener. Und wenn man dann gut argumentiert und formuliert, und das ist heute ja, Recht ist nicht gleich Recht haben oder Recht bekommen, auch vor anderen juristischen Entscheidungen vielleicht manchmal nicht nachvollziehen kann, warum das so ist, ist es hier für mich die einzige Erklärung, die irgendwie zulässig wäre. Aber vom Patentamt dazu gibt es überhaupt keine Stellungnahme, die mir bekannt wäre. Es wird jeder, da gibt es eine Einstellungnahme, es wird jedes Patent nach dem Standard und Prozedere geprüft, bewertet, argumentiert, die Fristen werden eingehalten und die Themen werden. Wie ich sage jetzt mal, für uns war das ein Erfolg, dass man gerade vor 2-3 Monaten das Patent zurückgeschickt hat, an den Patentwerber gesagt hat, das ist unzureichend. Das ist jetzt einmal ein Erfolg und der andere Erfolg ist, dass in diesen ganzen letzten 9 Jahren halt ein Patent in dem Gerstenbereich zurückgezogen wurde, weil man gesehen hat, ist aussichtslos anscheinend. Gell?
Aber wie geht's da weiter? Was kann man sich da erwarten? Das heißt, jetzt wird wieder geprüft oder wenn wieder was eingereicht wird, wieder geprüft. Ich meine, was sind letzten Endes, Sie haben vorhin gesagt, kurzfristig wird man nicht viel merken wahrscheinlich, aber über on the long run kann das irgendwie wilde Auswirkungen haben. Was heißt denn auch für uns Biertrinkerinnen? Heißt es, dass Bier teurer wird oder wer alle ist betroffen davon? Oder könnte betroffen sein, wenn solche Patente durchgehen?
Ja, die Züchter, die Landwirtschaft per se. Das hat sicher Auswirkungen auch auf den, ich sage jetzt einmal, noch österreichischen Bauernstand und dann die landwirtschaftlichen Betriebe. gerade die, die halt dann im Acker Getreideanbau tätig sind. Ja, was hat das für Auswirkungen aufs Bier? Ich habe so kurz erwähnt, die Befürchtung und auch durchaus Referenzen gibt es, dass Patente die Sortenvielfalt verringern. Durch Sortenvielfalt werden einerseits wirtschaftliche, weil dann, wenn es wirtschaftlich interessant ist und das Gerstenthema funktioniert, dann baut man das natürlich an. Also es gibt dann auch weniger Alternativen, sich eine lizenzfreie Gerste oder lizenzfreies Malz dann zu besorgen. Das heißt, das hat sicher einen Kosten, es hat eine Kostenauswirkung und es hat auch eine Auswirkung auf die Vielfalt und die Unabhängigkeit der kleineren und mittleren.
Ja. Aber jetzt ist möglicherweise sehr naiv oder dumm gefragt, könnte man jetzt sagen, gerade als Verein der Privatbrauer, man sagt, man schließt sich zusammen, weil man ja gemeinsame Interessen hat, nicht nur bei diesem Thema, sondern auch bei anderen, und sagt, okay, wir wollen ja bewusst Gerste anbauen, die gar nichts mit diesen möglichen patentierten Züchtungen zu tun hat, weil wir wollen ja gar nicht anstreifen bei diesen großen Unternehmen. Oder ist das naiv, diese Vorstellung?
Sie haben das vorher schon kurz angerissen, sind wir noch nicht darauf eingegangen. Es gibt Kollegen, die bauen selbst an oder haben ihre regionalen Kooperationen und sind da auch etwas unabhängiger, sage ich jetzt einmal, oder vielleicht auch ein bisschen mehr im Einfluss, was wird wann wie angebaut. Es gibt aber auch Kollegen, die haben gar nicht die Möglichkeit. Also jetzt auf wenn ich so sage, ich bin eine Stadtbrauerei à la Wien, wo soll ich da Gerste anbauen für mich? Also brauche schon jemanden, der mir das macht. Dann wird es halt, je größer man wird, umso mehr Mengen braucht man. Also es wird schon schwieriger, sich da mit Gerste selbst zu versorgen. Wir selbst haben rund um die Brauerei eine Biolandwirtschaft. Das machen wir in Kooperation mit einem Großcousin von mir. Der baut uns die Biogerste an. Die vermelzen wir mit einem Vermelzungspartner. Und dann habe ich noch eine Kooperation mit plus minus 15 Landwirten, die uns dann auch Gerste anbauen, die wir dann beziehen. Und somit kommen wir dann auf Eigenversorgungsgrad bei der Gerste vielleicht von 35-40%. Den Rest kaufe ich dann österreichische Ware für unsere Hirter Biere zu. Und da wird dann halt auch nach gewissen Qualitätsparametern und Sortenparametern noch ausgesucht. Das existiert alles noch. Wie das aber in 10 Jahren ausschauen könnte, wenn die halben Gerstensorten patentiert wären, ist Spekulation. Aber es wird auf jeden Fall nicht leichter und besser. Über das bin ich mir sicher.
Aber könnte man jetzt nicht sagen, eben gerade als Verein oder als Vereinigung mehrerer Privatbrauereien, ich meine, unabhängig von sozusagen, welche Gerste dann angebaut wird, muss ich mir ja sowieso um Anbauflächen kümmern. Man sagt, man versucht in Österreich zu etablieren, vielleicht nicht gemeinsame Flächen, aber versucht mit Landwirtschaft, mit Kontraktoren irgendwie großflächig Gerste, die eben weit weg ist von diesen Patentversuchen, anzubauen, um den Eigenversorgungsgrad auch zu erhöhen, aus vielen anderen Gründen auch also, in Wirklichkeit, oder?
Das ist ein hervorragender Denkansatz, den ich in unser nächstes Meeting mitnehme. Man darf nur bei den Privatbrauereien eines nicht vergessen, wir sind gerade einmal 3,5 Jahre alt als Verein und haben uns gerade in diesen letzten 3,5 Jahren eigentlich eh schon sehr gut zusammengerauft, unter Anführungszeichen zusammengefunden, gemeinsam für die Biervielfalt und für das Thema Bier und auch für das Thema rund um die Braugersten einiges erarbeitet und eben auch das Thema Gütesiegel österreichische Privatbrauereien zu 100% am Markt hier zu etablieren und dementsprechend auch bekannter zu machen. Also ein super Ansatz, den man in irgendeinem unserer nächsten Meetings durchaus einmal auch diskutieren könnte, wenn Patente in unserem Rohstoffbereich so stark um sich greifen, ob man nicht parallel in Kooperation eine eigene Genossenschaft oder wie auch immer das Ding dann ausschauen soll, für Gerstenbeschaffung überlegen könnte. Ja, ist legitim.
Ja, abschließende Frage, es gibt ja auch im Lebensmittel- und Genussmittelerzeugungsbereich Interessensvertretungen. Gibt es denn niemanden, der für die Bierbrauer kämpft beim Europäischen Patentamt? Müssen sie das selbst machen?
Ja, das ist eine schwierige Frage, die muss ich jetzt vorsichtig beantworten. Es gibt viele, viele Organisationen und Interessensgruppen und Interessensvertretungen, die sich mit diesem Thema, was Brauerei, Lobbying angeht, auseinandergesetzt hat. Dem gegenüber stehen aber trotzdem auch die Interessensvertreter, Lobbyisten Gegner eigentlich dieser Gegeninteressen. Das muss man ja so sagen. Also ist ja auch legitim, man darf das und das wird auch gemacht. Und natürlich, wer schneller ist oder wer stärker ist, hat dann halt sich vielleicht manchmal auch besser durchgesetzt. Das Problem an der Geschichte ist, und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum ich da sitze, und ich hoffe, es ist mir halbwegs gelungen, das Thema zu erklären, aber das ist so komplex, dass man als Durchschnittskonsument mit seinen tagtäglichen Lebensthemen, positiv wie negativ, in der Materie nicht auskennt und sich auch nicht auskennen muss,
ja, oder
weil man, bis man sich auskennt, und ich kann aus eigener Erfahrung sprechen, das hat Jahre gedauert.
Ja.
Und die Komplexität auch einfach in der Medienlandschaft ist ja damit zu spüren. Es war immer ein Peak an Aufmerksamkeit da, nachdem wir mal rausgetrommelt haben, das geht nicht. War immer ein Peak an Aufmerksamkeit da, wenn eines dieser Patente verhandelt wurde. Und dann war 3 Monate später, waren andere Themen aktuell oder auch nicht so interessant, den Leser oder Zuhörer oder Seher damit zu belästigen.
Sehr,
weil
technisch sehr weit weg.
Genau.
Es kann mir als Biertrinkerin ja salopp gesagt wurscht sein in Wirklichkeit, worum sie kämpfen. Ne?
Und deswegen ist es eigentlich dann umso wichtiger, dass man sich, wenn man leidenschaftlicher Biertrinker und Genießer ist, vielleicht durchaus auch im Bewusstsein gibt, dass meine regionalen Marken, meine Bekannten, unsere heimischen Privatbrauer und Familien da sich eigentlich mehr Mühe geben und auch mehr die Garanten sind, dass man das trinkt, was draufsteht und was drin ist.
Ein schönes Schlusswort. Danke für das Gespräch.
Danke auch.